Narrativ kommt eigentlich aus der Literatur- und Sprachwissenschaft, wurde dann in die Politik und in die Politikwissenschaft übernommen. Interessanterweise ist er jetzt überall anzutreffen oder fast überall anzutreffen, von der Werbung über andere Bereiche der Alltagskultur bis in die Analyse politikwissenschaftlicher Zusammenhänge.
Der Begriff des Narrativs ist aus dem heutigen politischen Diskurs kaum mehr wegzudenken. Den Mythen und Erzählungen kam aber schon immer eine wichtige Bedeutung bei der Stiftung von politischen Gemeinschaften zu. Eine besondere Rolle nahmen dabei genealogische Erzählungen ein, bei denen historische Ereignisse in Familienzusammenhänge übersetzt und erklärt wurden. Der Germanist Matthias Meyer erklärt die einheitsstiftende Funktion von Ahnengeschichten.
Man erfindet oft, in der Forschung nennt man das einen Spitzenahn, also eine besondere Figur, von der man abstammt. Das kann ein Flüchtling aus Troja sein, wie wir das in dem großen römischen Gründungsmythos haben, der Aeneas von Vergil, wo Aeneas aus Troja flüchtet. Nicht als Feigling, sondern als derjenige, der von den Göttern dazu beauftragt ist, Rom zu gründen. Da wird quasi über eine genealogische Anbindung an den Mythos vom Trojanischen Krieg die eigene Herrschaft gerechtfertigt.
Die Schaffung eines derartigen Spitzenahns hat naturgemäß die Funktion, den Herrschaftsanspruch aus der Abstammung zu legitimieren.
Dieses Modell war im Mittelalter ganz erfolgreich. Die Briten haben sich einen Brutus erfunden, die Franken einen Francus. Auf diese Art und Weise hat man unter anderem versucht, Herrschaft zu legitimieren.
Für den österreichischen Raum bildete die genealogische Erzählung der Babenberger eine derartige Ahnengeschichte. Durch das verwandtschaftliche Naheverhältnis begründeten auch die Habsburger ihren Legitimationsanspruch, wie der Germanist Matthias Meyer erklärt.
Es gibt natürlich Legenden, die so etwas wie Herrschaft begründen. Und da arbeitet man natürlich auch seit dem Mittelalter dran. Hier in Österreich gibt es die Legenden, die die Babenberger Herrschaft begründen, die auch sehr wichtig sind für die Gründung etwa von Kloster Neuburg. Legenden, die von den Babenbergern, die ja nicht sehr lange regiert haben, die dann von den Habsburgern abgelöst werden, gut gepflegt werden. Auch die Habsburger arbeiten daran, den Babenberger-Mythos sozusagen weiterzuspinnen, weil es auch zu ihrer eigenen Legitimation letztendlich beiträgt.
Bei der im 18. und 19. Jahrhundert erfolgten Gründung von Nationen spielten Narrative ebenso eine bedeutende Rolle. In den mittelalterlichen Feudalstaaten herrschten noch pseudoreligiöse dynastische Erzählungen vor, in denen der König der säkulare Repräsentant Gottes war. In Österreich war dies noch bis ins 20. Jahrhundert der Kaiser von Gottes Gnaden. Diese genealogischen Ahnengeschichten wurden im Zuge der Nationenbildung von mythisch strukturierten Erzählungen abgelöst, wie der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk erklärt.
Diese legitimatorischen Erzählungen werden im 18. und 19. Jahrhundert abgelöst von einem neuen Typus, der eine quasi mythische Strategie und Struktur hat, in dem diese Nationen es schon immer gegeben hat, von allen mythischen Anfängen, da kommt der Anfang wieder ins Spiel, die hat es immer schon gegeben. Das heißt, diese Nationen müssen sehr alt sein, dann haben diese Nationen scheinbar geschlafen und jetzt werden sie auferweckt im 19. Jahrhundert.
Durch die strategische Schaffung derartiger mythischer Erzählgemeinschaften wurde etwa auch die Nationenbildung Griechenlands möglich.
Dadurch ist es möglich, zum Beispiel zu behaupten, dass die Menschen, die 1830 oder 1840 das heterogene Griechenland bevölkern, das sind die unmittelbaren Erben der antiken Griechen. Damit lässt sich der Anspruch erheben auf ein Nation Building, auf den Bild eines Staates, der unabhängig vom Osmanischen Reich zum Beispiel ist.
Im Gegensatz zu dem Gründungsmythos etwa des römischen Staates konnte sich in Deutschland vor allem durch die Zersplitterung in zahlreiche Fürstentümer lange Zeit kein einheitsstiftender Gründungsmythos herausbilden. Germanist Matthias Meyer.
Ich weiß gar nicht, ob es so den deutschen Gründungsmythos gibt. Vergleichbar wäre etwa der römische Staat, für den Vergil einen Gründungsmythos schreiben konnte. Ich würde sagen, es gibt keinen Gründungsmythos für den deutschsprachigen Bereich bis ins 19. Jahrhundert hinein eigentlich, weil es nichts gibt, was gegründet wurde.
Im Zuge der deutschen Nationenbildung im 19. Jahrhundert wurde eine Erzählung im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit als Gründungsmythos neu entdeckt. Das mittelalterliche Nibelungenlied.
Der ja vielleicht bekannteste Text aus dem deutschsprachigen Mittelalter, das Nibelungenlied, der galt im 19. Jahrhundert als die Ilias der Deutschen.
In der Erzählung vom Nibelungenlied lädt Chrimhild ihre Brüder in das Reich der Hunnen ein, nachdem sie vor 10 Jahren den Hunnenkönig Attila Etzel geheiratet hat. So ziehen die Burgunden, die nun Nibelungen genannt werden, von Worms nach Estragon zur Etzelburg, dem Herrschaftssitz Attilas. Doch sie wissen nicht, dass es sich bei der Einladung um eine sogenannte verräterische Einladung Chrimhilds handelt, die sich für den von den Brüdern an Siegfried begangenen Mord rächen möchte. Im 19. Jahrhundert wurde dieser Stoff zu einem Gegensatz zwischen den Germanen und den Hunnen im Osten hochstilisiert, wie der Germanist Matthias Meyer darlegt.
Es gibt eine ganze Reihe von heute zum großen Teil, ich möchte fast sagen, Gott sei Dank, vergessenen Nibelungen, Bearbeitungen, auch außerhalb von Richard Wagner, die zeigen, wie dieser Text schon im 19. Jahrhundert funktionalisiert wurde. Und ein Aspekt, der sich da ganz stark deutlich macht, ist natürlich, dass die Nibelungen nach Osten gezogen sind und zu den Hunnen gezogen sind und dort dann, wie das der mittelalterliche Text erzählt, untergehen. Aber dieser Gegensatz zwischen Germanen und Hunnen ist etwas, was ganz stark im Nationalismus schon thematisiert worden ist.
Die Hunnen und mit ihnen sinnbildlich der Osten wurden von den nationalistischen Interpreten des Nibelungenliedes zum Feindbild erklärt. Mit diesem Mythos konnte immer wieder die Geschichte erzählt werden, wie den Germanen einst von den Hunnen die Herrschaft entrissen wurde. Ein Mythos, den sich auch die Nationalsozialisten zu eigen machten.
Dieser Zug wird nun im 19. Jahrhundert schon uminterpretiert als Zug nach Osten gegen die Barbaren, die einfallen und die als Neuankömmlinge gesehen werden und die die Herrschaft übernommen haben und sie den Germanen entrissen haben.
Im vergangenen US-amerikanischen Wahlkampf bediente sich Donald Trump des Narrativs vom weißen Mann, der dereinst Amerika eroberte. Die Herrschaftserzählung wurde in diesem Fall mit der Abwehr von Einwanderern aus Südamerika bzw. dem arabischen Raum verknüpft. Kulturwissenschaftler Müller-Funk.
Hier gibt es einen Einwanderungs-, einen Gründungsmythos. Aber es gibt auch andere Mythen in diesem Amerika. Ich glaube, dass die gegenwärtige Regierung in Amerika auf Mythen des 19. Jahrhunderts zurückgreift, die sehr stark mit dem weißen Amerika verbunden ist. Man kann natürlich nicht mehr heute sagen, die anderen gehören alle nicht zu uns, aber doch die Abwehr von Menschen, die aus der südlichen Nachbarschaft kommen oder Menschen, die aus dem arabischen Raum kommen, deuten doch an, dass man eigentlich diesen Gründungsmythos vom Liberalen, vom Melting Pot, der wird durchgestrichen zugunsten eines anderen.
Die Narrative der Präsidenten Obama und Trump unterscheiden sich in ihren erzählerischen Strategien grundlegend. War für die Obama-Präsidentschaft noch ein inklusives Narrativ wirksam, das die USA als Melting Pot ansah, wählten die politischen Strategen um Donald Trump das exklusive Narrativ des weißen Mannes, wie der Kulturwissenschaftler Müller-Funk aufzeigt.
Es wird wieder stärker auf Erzählungen des weißen Mannes, der sich dieses Gebiet erobert hat, zurückgegriffen und der jetzt schlecht gemacht wurde in den letzten Generationen und den man rehabilitieren muss. Das heißt also, die Kränkung einer Identität führt zur Rehabilitierung von Erzählungen, um diese Kränkung sozusagen zu kurieren.
Zum Verständnis der Narrative im politischen Diskurs trug wesentlich der Begriff der großen Erzählungen bei, den François Lyotard in seinem Text »Das postmoderne Wissen« aus dem Jahr 1979 einführte. Der französische Philosoph wandte sich darin ursprünglich gegen die Praxis der damaligen französischen Marxisten, die neben sich keine andere Meinung duldeten und ihren politischen Zielen das demokratische Verständnis der Meinungsvielfalt opferten. Der Verleger Peter Engelmann beschreibt den Ursprungsgedanken des Philosophen Lyotard.
Große Erzählungen, zum Beispiel von der Emanzipation, von der Befreiung, haben die Eigenschaft, dass sie ein Ziel setzen und für dieses Ziel ist alles erlaubt, weil dieses Ziel über allem steht, also ein zielgerichtetes Handeln. So interpretiert er den Marxismus und auch die Schwäche des Marxismus, dass er seinen guten Zielen, also die Verbesserung der Lage der Menschen, alles untergeordnet hat und dem auch akzeptiert hat, dass im Sinne dieser großen Erzählung, diese teleologischen Geschichtserzählung, eben alles erlaubt es gewissermaßen, um dieses Ziel der Geschichte zu erreichen.
In der Folge avancierte der Begriff der großen Erzählung zu einem Synonym für alle antidemokratischen totalitären politischen Diskurse, die unter dem Deckmantel, das Richtige zu wollen, keine Meinungsvielfalt neben sich duldeten. Der Verleger Peter Engelmann.
Das ist genau der so bedeutende Theoriebeitrag der französischen Theorie seit den 60er, 70er Jahren. Sie wenden sich nicht dagegen, Gutes zu tun oder Gutes zu wollen, sondern sie sagen nur, die Form, in der wir das Denken und unser politisches Handeln ausrichten, führt genau zum Gegenteil, eben zu einem totalitären Diskurs und totalitären politischen Handeln.
In Zeiten der Renaissance des Nationalismus innerhalb und außerhalb Europas scheint das von François Lyotard beschworene Ende der großen Erzählungen mehr eine Wunschvorstellung denn eine historische Diagnose gewesen zu sein. Peter Engelmann sieht durchaus ein Wiedererstarken der sogenannten großen Erzählungen in neuem Gewand.
Die großen Erzählungen gibt es ja nach wie vor. Und die große Erzählung, die damals relevant war und gegen die sich Lyotard damals gewandt hat, nämlich die der marxistischen Interpretation, ist ja längst durch andere große Erzählungen, den Nationalismus, die Religion, der aggressive politische Islam. Diese großen Erzählungen laufen bestimmt im Moment unsere Geschichte. Ja, Europa herum ist alles im Brand mit diesen großen Erzählungen. Das sind alles aggressive, totalitäre Narrative.
Für die politische Praxis sind Narrative wirkungsmächtige Instrumente zur Vermittlung politischer Botschaften. Im Falle eines Referendums über den Bau von Minaretten in der Schweiz bedienten sich Werbestrategen eines starken bildlichen Narrativs. Die Politikwissenschaftlerin Karin Liebhardt über die Strategien der Plakatkampagne.
Eine Initiative in der Schweiz hat für das Referendum gegen die Errichtung von Minaretten und Moscheen ein Plakat affichiert, auf dem man die Schweizer Nationalflagge sieht. Darauf stehen Minarette, die schauen aber eigentlich aus wie Raketen, also sehr bedrohlich. Und auf dem Bild ist auch eine völlig schwarz verhüllte Frau zu sehen. Und die Konfiguration dieser Symbole insgesamt ergibt ein doppeltes Bedrohungsbild. Zum einen die kulturelle Bedrohung über die schwarz verschleierte Frau und zum zweiten eben auch die militärische oder die terroristische Bedrohung.
Jene Plakatkampagne wurde aufgrund ihrer narrativen Qualitäten auch in anderen Ländern in abgewandelter Form verwendet.
Dieses Plakat hat sehr gut funktioniert in der Schweiz. Die Elemente wurden auch für andere politische Kampagnen noch genommen und es hat sich quer über Europa und bis hin in die USA verbreitet.
Ein weiteres Beispiel für den aggressiven Einsatz narrativer Strategien offenbarte ein Skandal, der sich während der ungarischen Ratspräsidentschaft im Jahr 2011 zugetragen hatte. Die ungarische Regierung hatte im Brüsseler Ratsgebäude einen Teppich auflegen lassen, der das Land in seiner Ausbreitung von 1848 zeigte. Die abgebildete Landkarte zeigte das sogenannte Großungarn vor dem Trianon-Vertrag von 1920, bei dem Ungarn 2/3 seines Territoriums an die Nachbarländer abtreten musste. Alle Besucher des EU-Ratsgebäudes mussten somit über einen Großungarn-Teppich spazieren. Politikwissenschaftlerin Karin Liebhardt beschreibt die mythische Funktion, die dieses visuelle Narrativ erfüllte.
Das ist schon eine problematische Geschichte, wenn ich sage, wer halt schon in der vorhergehenden Generation Ungar war oder von den ungarischen Vorfahren abstammt und wer die ungarische Sprache spricht, gehört auf jeden Fall zu unserer ungarischen Nation. Es passt eben mit dieser Identitätserzählung, die Orban überhaupt anbietet, einerseits sehr gut zusammen, zum Zweiten mit dem Opfermythos, weil Ungarn als Opfer von Trianon, ja, dadurch, dass es eben so viel an Gebiet und auch an Bevölkerung damals verloren hat, das ist ja auch ein Teil der Erzählung, die vieles anbietet.
Auch die einzelnen Nationalstaaten der Europäischen Union bedienen sich heute der Narrative, um sich ein sinnstiftendes Image zu verschaffen. Der Sinn eines derartigen Narrativs, des sogenannten Nation Brandings, besteht darin, die Nationen mit einer unverwechselbaren Geschichte zu assoziieren. Eine narrative Marketingstrategie, die jedoch nicht immer von Erfolg gekrönt ist, veranschaulicht die Politikwissenschaftlerin Petra Bernhardt.
Das ist interessant zu sehen, dass jeder gerne das Herz Europas sein möchte und dann auch entsprechend mit Slogans wie I feel Slovenia und dem Herzchen im Slogan operiert und herausstellen möchte. Das wirkliche Herz Europas, das sind wir. Da kommen aber auch andere drauf. Also mit der Unverwechselbarkeit ist das gar nicht so einfach.
So austauschbar und oberflächlich politische Narrative auch sein mögen, so sehr sie dazu tendieren, die Zuschauer und Zuhörer für ihre Zwecke einzuspannen, so unverzichtbar sind sie in der politischen Praxis geworden. Auch die EU bräuchte ein tragfähiges transnationales Narrativ. Das scheitert aber vor allem daran, dass die einzelnen Mitgliedstaaten an ihrer eigenen Erzählung schreiben, wie Petra Bernhardt befindet.
Die Nationalstaaten bemühen sich sehr stark um ihre eigenen Erzählungen, investieren aber wenig Zeit und auch wenig Energie, sowohl nach innen als auch nach außen, in das Schaffen einer gemeinsamen Erzählung, beziehungsweise eben vielleicht Aufrechterhalten oder Forcieren von bestimmten Erzählsträngen, denn die wären ja durchaus da und da könnte man einiges damit machen.
Ein starkes Narrativ der Europäischen Union könnte die Erzählung über ihre friedensstiftende Funktion sein. Der Begriff des Friedens müsste sich dabei aber auch auf den sozialen Frieden in wirtschaftspolitischer Hinsicht erstrecken, meint Karin Liebhardt.
Wenn es ein europäisches Narrativ geben sollte oder wenn man sich überlegt, wie könnte das ausschauen, dann denke ich schon, dass man auch anknüpfen könnte daran, was zumindest irgendwann mal eine Grundidee war, nämlich dass der Friede nicht nur der außenpolitische Friede und nicht Krieg ist, sondern dass es auch um den sozialen Frieden geht. Und ich denke, das Thema soziale Gerechtigkeit oder Annäherung an soziale Gerechtigkeit, das könnte ein Teil so einer Erzählung sein. Und da wird es natürlich auch einen Willen dazu brauchen, dass man das in irgendeiner Form politisch umsetzt.
Ein europäisches friedensstiftendes Narrativ des Gemeinsamen ist zweifelsohne wesentlich schwieriger zu erzählen als ein nationalistisches, meint auch der Verleger Peter Engelmann.
Es ist leichter, wenn man eine große Erzählung hat, sich da einzuordnen. Das nimmt einem ab die Arbeit des Denkens im Kleinen. Und das ist, glaube ich, im großen Maßstab passiert und deshalb auch die Rückkehr von diesen mythologischen Erzählungen, Nationen oder Nationalismen.
Der Europäischen Union ist es, wie manche Kritiker meinen, bis dato noch nicht gelungen, ein positives transnationales Narrativ zu entwickeln. Vielleicht tut sich die EU mit einem derartigen einheitsstiftenden Narrativ deswegen so schwer, weil ihre Stärke vor allem in der Vielfalt der Erzählungen liegt. Europa braucht, um mit François Lyotard zu sprechen, keine neue große Erzählung. Dem französischen Philosophen ist mit der Einführung des Begriffs von der großen Erzählung gelungen, den technischen Aufbau aller totalitären großen Erzählmaschinen zu beschreiben und besser verstehen zu können. Und darin liegt vielleicht auch das Narrativ für ein pluralistisches Europa der Vielfalt begründet.
Die sind nicht zu Ende und die waren nie zu Ende. Was Lyotard eingeführt hat in das Denken, ist die Aufmerksamkeit auf die Technik gewissermaßen dieser großen Erzählung, wie sie funktionieren und dass wir uns gegen sie wenden sollten, dass wir gegen diese großen Erzählungen eben die Vielfalt der Narrative setzen sollen.
In Zeiten der politischen Instabilität und Unübersichtlichkeit bieten Mythen oder große Erzählungen offenbar eine nicht mehr gewährleistete Orientierung. Sie schaffen, wie der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk in seinem Buch »Die Kultur und ihre Narrative« beschreibt, im Gegensatz zu den unwirtlichen Narrativen der Aufklärung, Gemeinschaft und Geselligkeit. Im Falle der nationalen Mythen machen die Narrative dabei offensichtlich immun gegen die rationalen Argumente für eine transnationale Identität.
Diese nationale Identität hat scheinbar dieses Unschlagbare, dass er sie scheinbare illusorische Sicherheit, wie ich finde, beschert. Das heißt also, bis wir eine transnationale Identität oder Nicht-Identität haben mit anderen Erzählungen als den gewohnten, die Medien Tag für Tag abspulen im Übrigen, das ist ein langer, langwieriger kultureller Prozess, aber er wäre notwendig, um der Zivilgesellschaft einen neuen, zum Beispiel transnationalen Rahmen zu geben. Ohne einen solchen transnationalen Rahmen und ohne solche transnationalen Narrative kann es kein Zusammengehörigkeitsgefühl geben. Und da ist der Nationalismus, der also eindeutig Freund und Feind und Innen und Außen unterscheidet, natürlich als Sicherheitsmaßnahme, als symbolische Narrative, ich meine das ironisch, unschlagbar.
Der Kulturwissenschaftler Müller-Funk ist sich der Gefahren, die das sinnstiftende Potenzial der Narrationen birgt, durchaus bewusst.
Bei Erzählungen geht es nur darum, ob ich glaube oder nicht glaube. Und die Anhänger von Trump glauben an bestimmte Geschichten und das ist auch vollkommen, wie soll ich sagen, aufklärungsresistent. Ja, vollkommen aufklärungsresistent. Und solange ich dem Clown, der das erzählt, glaube, dass die Geschichte stimmt, solange stimmt sie. Und von daher ist mir auch das Erzählen unheimlich. Das Erzählen hat schon zwei Seiten, nicht? Erzählungen sind etwas ganz Großartiges. Aber sie haben natürlich eine Dark Side. Und zu der gehört eben, dass sie so unwahrscheinlich produktiv sind, dass sie so umwerfend sinnstiftend sind.
Um diese Dark Side der Narrative besser verstehen zu können, bedarf es laut der Politikwissenschaftlerin Petra Bernhardt einer wesentlich stärkeren Aufmerksamkeit auf den Mechanismus politischer Narrative.
Wir brauchen einfach ein vertieftes Bewusstsein darüber, was eine Story tun kann, beziehungsweise mit welchen Methoden, mit welchen Mitteln, mit welchen Stilmitteln auch sie operiert. Und das ist einerseits ganz wichtig, um verstehen zu können, wie der Journalismus funktioniert, aber auch um zu verstehen zu können, wie die politische Kommunikation funktioniert. Und ich denke, das wird eines der großen Bildungsziele auch, Leuten zu vermitteln, wie sie mit Narrativen umgehen können. Sie komplett abzulehnen wird nicht funktionieren, weil sie sind einfach überall. Das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Andererseits brauchen wir natürlich auch Kompetenzen, um sie schnell erfassen zu können und auch vielleicht zu erkennen, wo sind denn jetzt die spezifischen Tricks versteckt, die uns verführen wollen und die uns mit den Erzählstrategien ja vielleicht auch hinters Licht führen wollen.